MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Damen und Herren, bei dieser Ausgabe des MENA Watch Talks. Ein Monat ist es her, da habe ich unser letztes Gespräch mit Thomas von der Ostensacken geführt, damals face-to-face in Wien. Heute haben wir ihn wieder zu Gast, diesmal wieder online. Wir freuen uns darauf, dass du, Thomas, wieder die Zeit für uns gefunden hast. Und wir wollen naheliegenderweise wieder über den Iran und die Entwicklungen im Iran und rund um den Krieg gegen den Iran sprechen. Also erst einmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, hallo.
Wir haben es mit einer etwas absurden Situation zu tun. Einerseits passiert unglaublich viel, andererseits passiert im Wesentlichen überhaupt nichts. Und das ist schon ein bisschen das Thema unseres heutigen Gesprächs, würde ich mal sagen. Fangen wir mal an bei den Sachen, beim Punkt, es passiert unglaublich viel. Die New York Times hat gestern oder vorgestern einen Artikel gehabt, der einigermaßen aufsehenerregend ist. Nämlich darin wird behauptet, der amerikanische und israelische Plan sei gewesen, eben eine alternative Führung im Iran an die Macht zu bringen. Und wer hätte das sein sollen? Ja, laut New York Times niemand geringer als Ahmadinejad, also der Ex-Präsident, der iranische Ex-Präsident, absoluter, kann man sagen, Hardliner in Sachen Atomprogramm, ein Antisemit vor dem Herrgott, wie es selbst in diesem Regime direkt eine Ausnahme darstellt. Und man fragt sich, wer hat da nicht alle Tassen im Schrank? Also entweder die Israelis oder die Amerikaner oder die New York Times, die so einer Ente aufsitzen, oder was ist davon zu halten, von dieser Geschichte?
Du hast es eben gesagt, also vor einem Jahr noch hätte man scheinend gelacht über diesen Artikel und sich genau diese Frage gestellt, wer eigentlich spinnt da gerade? In der heutigen Realität, die so irre ist, dass kein Monty Pythons Film mehr an sie rankommt, und man muss ja nur einmal sich einen der bekannten Night Talker in den USA angucken, also Jon Stewart oder ähnliche, und man sieht, ihnen fällt auch nichts mehr ein. Sie reihen nur noch eine Sequenz an die andere und ziehen Grimassen. Weil wie kann man diese Politik noch kommentieren? Und genau in diese Kategorie fällt genau dieser Artikel über Ahmadinejad, dass man sich fragt, nicht wer hat da nicht mehr alle Tassen im Schrank, weil wir wissen, ganz viele haben sie momentan nicht mehr im Schrank, sondern warum erscheint dieser Artikel gerade? Ist das wirklich eine strategische Entscheidung gewesen? Wer hat diese Information mit welchem Interesse weitergegeben? Und hat es ernsthaft irgendjemanden gegeben, der dachte, das ist sozusagen Venezuela-Modell, ließe sich im Iran mit Mahmoud Ahmadinejad wiederholen. Du hast es gesagt, also Mahmoud Ahmadinejad war die Achse des Widerstands zusammen mit Hugo Chavez, hat Holocaust-Leugner-Konferenzen in Iran einberufen. Keiner hat so dezidiert zur Vernichtung von Israel aufgerufen wie er. Also ohne dass bei Ahmadinejad war es selbst den Iran-Apologeten schwierig zu sagen, nein, also das ging nur gegen die zionistische Regierung und er meint, das war bis letztes Jahr ganz, ganz eindeutig. Natürlich stimmt auch, dass er sich mit dem Establishment im Iran überworfen hat. Ne? Also von seiner Person kommt er ja eher sozusagen aus ärmlichen Verhältnissen, hatte immer sehr einen starken Hang, die soziale Frage in den Vordergrund zu stellen, galt und gilt nicht als super korrupt, also hat eine gewisse Legitimität immer noch. Nur der Rest ist einfach absurd. Wobei natürlich ein paar der Puzzlesteinchen aus dem New York Times Artikel vergleichsweise Sinn machen. Also, wir hatten uns Anfang des Krieges gefragt, warum bombardieren die jetzt das Haus von Mahmoud Ahmadinejad, ja, der im Prinzip ja keine Rolle mehr in dem Regime spielt und unter Hausarrest eigentlich gestellt war, wegen Äußerungen, die sehr kritisch mit dem Regime gewesen sind. In dem Artikel wird erklärt, dass da der Versuch gewesen, die Bewacher auszuschalten, um so Ahmadinejad zu befreien. Also dieses eine Detail hat mich erstaunt. Der Rest ist so, dass wenn ernsthaft in den USA oder Israel Leute diesen Plan hatten, man sich wirklich fragt, Oder? Haben sie sie noch alle, oder?
Ja, gut, ich meine, bei der gegenwärtigen US-Führung mündet mich da so schnell mal nichts mehr.
Jetzt ist aber ganz klar in dem New York Times-Artikel, wobei man auch sagen muss, die New York Times hat ja gerade auch einen ziemlichen Beef mit der israelischen Regierung wegen anderer Berichterstattung, ist in dem New York Times-Artikel dezidiert gesagt, das ist ein Plan des Mossad gewesen. Okay, jetzt wäre die nächste Frage, und das ist Fog of War, also psychologische Kriegsführung, die Teil jedes Krieges ist. Wenn das irgendjemand wirklich durchgestochen hat an die New York Times, was für ein Interesse besteht darin? Aber es ist im Moment zwar immer schwierig zu sagen, was ist eigentlich das Interesse, gerade in den USA, der Handelnden, weil diese Kategorie des Interesses verliert immer mehr an Bedeutung, aber zeitgleich kommt ja heute die Meldung, es hat ein sehr heftiges Telefonat zwischen Trump und Netanyahu gegeben, das wohl auch sehr kontrovers gewesen ist um die Frage, wie es jetzt weitergeht. Wer Netanyahu aus nachvollziehbaren Gründen, so wenig ihn mag, aus nachvollziehbaren Gründen darauf dringt, den Job militärisch zu beenden, setzt Trump, wie wir wissen, offensichtlich auf irgendeinen Deal und ist eher sehr, sehr zurückhaltend, trotz dieser ganzen Warnungen, diesen Krieg wieder anzufangen. Also es gibt in den letzten 3-4 Wochen mehren sich die Anzeigen, dass es Spannungen zwischen der amerikanischen und der israelischen Führung gibt, was den Iran anbelangt und was den Libanon anbelangt. Also die Amerikaner würden lieber sehr schnell auch einen Libanon-Deal machen, die Israelis bevorzugen ist, die Hamas noch so weiter militärisch zu...
Die Hisbollah,
ja. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt im Rahmen solcher Spannungen oder Differenzen einfach durchgestochen worden ist. Würde auch nicht viel Sinn machen, aber wenn ernsthaft in den nächsten Tagen sich zeigen sollte, dass es diesen Plan gegeben hat, Ahmadinejad zum neuen Führer eines neuen Irans zu machen, dann bekomme ich wirklich Angst.
Ja, mir erscheint das ja wirklich völlig absurd. Also, wie gesagt, bei den Amerikanern halte ich viel für möglich. Aber bei den Israelis, also, dass die Israelis ernsthafterweise ausgerechnet Ahmadinejad an die Macht hieven wollen, halte ich für dermaßen unvorstellbar, dass ich eigentlich das nicht so recht glauben kann.
Dass ich unterbreche. Es gibt so ein paar Punkte in diesem Artikel, die auf etwas hinweisen, was schon interessant ist. Also, der einzige Auslandsbesuch von Ahmadinejad 2025 war ausgerechnet Ungarn. Also, unter Orban. Warum fährt er dahin? Da gibt es jetzt dieses Gemunkel, das war, um sich da mit Israelis zu treffen, Absprachen zu machen und so weiter. Wissen wir nicht, aber dieser Artikel hat ja so ein paar Elemente, bei denen man sich fragt, ja komisch, ne? Oder?
Gut, aber das haben viele Verschwörungstheorien.
Ja, klar. Wie gesagt, ich würde auch sagen, die Essenz des Artikels ist, er sagt sehr viel über diesen Krieg aus. Also dass fast 3 Monate nach Kriegsbeginn wir über die Frage diskutieren, gab es einen Plan, Mahmoud Ahmadinejad in Form eines Regime-Changes in Teheran irgendwie einzusetzen, ist in sich so verrückt, dass es eigentlich wie ein, egal warum und aus welchen Gründen diese Diskussion jetzt vom Zaun gebrochen wird, zeigt, wie irrsinnig das alles ist, oder? Darauf können wir uns einigen, oder? Also wenn man dir das vor 4 Monaten gesagt hätte, hättest du gesagt, hier, ne?
Ja. April-Scherz. Bleiben wir beim Krieg oder bei dem, was da sich gerade tut. Wir haben es ja mit einer absurden Situation insofern auch dort zu tun. Jetzt gibt es seit geraumer Zeit diesen Waffenstillstand, aber es geht auch bei den Verhandlungen überhaupt nichts weiter. Also die drehen sich, wenn überhaupt irgendetwas geschieht, dann drehen die sich im Kreis. Trump lässt in unregelmäßigen Abständen wieder irgendwelche Ultimaten per Truth Social bekannt geben, um dann wieder zu sagen, nein, wir bombardieren morgen oder eben doch nicht oder was auch immer. Bei alledem sind 2 Sachen völlig unklar, nämlich erstens, es gibt doch in diesen Verhandlungen seit mehr als einem Monat überhaupt keinerlei Bewegung oder keinerlei Fortschritt in irgendeine Richtung. Das heißt, es scheint aus meiner Sicht zumindest ganz gut zu funktionieren, die iranische Variante oder iranische Vorliebe, nämlich einfach Verhandlungen so weit in die Länge zu ziehen und dadurch zumindest eine Wiederaufnahme des Krieges erstmal zu verhindern. Auf der anderen Seite haben wir Trump, der wieder mit Bombardements droht, wo man sich schon fragt, mit welchem Zweck denn eigentlich? Also was würde denn mit einer erneuerten Bombardierung des Iran oder des iranischen Regimes erreicht werden können, was im bisherigen Krieg noch nicht erreicht werden hat können? Was wären die Ziele? Was für einen Zweck hätte es, die Bombardements wieder aufzunehmen? Alles das sind Fragen, die völlig unklar sind. Fangen wir mal mit dem zweiten Teil an. Was könnte denn eine Wiederaufnahme der Bombardements im Iran erreichen?
Ich denke, dass wir sind wieder bei der alten, seit Tausenden von Jahren gültigen Doktrin, ein Krieg ohne Strategie ist nicht gewinnbar. So. Ab der ersten Woche dieses Krieges stellen wir uns die Frage, was ist das strategische Ziel dieses Krieges? So. Das war vor 2,5 Monaten, dass wir gemeinsam uns diese Frage gestellt haben. Diese Frage ist nicht etwa nach 3 Monaten beantwortet, sondern sie ist noch unklarer, als sie es in der ersten Woche war. Und genau darauf läuft momentan diese Sackgasse hinaus. Also wenn man eine Strategie hat, kann man sich überlegen, wie erreiche ich das taktisch? Mit Krieg oder mit Verhandlungen? Wenn ich keine Strategie habe, kann ich auch kein Ziel erreichen. Also werden Verhandlungen und Krieg zum Selbstzweck. Und das ist in beiden Fällen, historisch zumindest, immer das Gefährlichste, was man sich vorstellen kann. Weil der Wunsch zu verbergen, dass man keine Strategie hat, entweder zu extrem langen und blutigen und sinnlosen Kriegen führt oder zu Verhandlungen, die irgendwann zum Selbstzweck werden. Und in letzterem ist der Iran ein Meister. Also wir alle wissen, der Iran hat noch nie eine einzige Verhandlung mit dem Ziel geführt, Atomprogramm einzustellen, irgendetwas zu tun. Sondern der Iran führt diese Verhandlungen als reinen Selbstzweck, um Zeit zu gewinnen und weiter aufzurüsten, sein Atomprogramm voranzutreiben, Sanktionen aufzuheben. Also diese Verhandlungen von iranischer Seite sind Selbstzweck in dem Sinne, oder? So, also war immer ja die Vorstellung, wie brechen wir auf, dass der Iran ein Meister in dieser Verzögerungstaktik ist, in diesen Verhandeln, in dem das auf Monate, Jahre hinziehen. Wenn das nicht funktioniert, dann war immer das Damoklesschwert, eines Tages kommt dann der militärische Angriff. So, und das war der einzige Druck, den Iran da mal zu bringen, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Letztlich die Katastrophe, wie es im Moment aussieht, ist, dieses Damoklesschwert ist jetzt gefallen und die Resultate sind so, dass die nächste Drohung nicht mehr in irgendeiner Weise irgendeinen Effekt erzielen wird, weil der Iran sich sagt, gut, das sitzt mir auch wieder aus die nächsten 3 Wochen und unsere Raketenprogramme sind teilweise haben die den ersten Krieg überlebt, die anderen, denen geht irgendwann, gehen ihre Raketen und Hightech-Waffen aus und wir sitzen das einfach aus. Also, um das mal auf eine These zuzuspitzen, ist dieser Krieg jetzt Verhandlungen mit anderen Mitteln, um Clausewitz zu paraphrasieren, wobei der Iran in der besseren Position ist, denn auch dieser Krieg ist inzwischen, fragt man sich, was ist genau der Zweck davon, wie bei diesen Verhandlungen. Also, wenn man auf Zeit spielt, ist man momentan zumindest partiell in der besseren Situation. Wobei natürlich immer die Frage ist, wie lange hält der Iran diese Blockade von Hormuz und die ökonomische Situation und so weiter aus? Das heißt, wie lange kann er das aussitzen?
Du hast jetzt Clausewitz paraphrasiert. Man kann auch einen alten Spruch aus der Friedensbewegung paraphrasieren. Damals gab es immer diesen Slogan, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Irgendwie haben wir fast so eine Situation jetzt momentan. Also von einem Frieden sind wir weit entfernt. Es geht auf den Verhandlungen überhaupt nicht weiter. Im Krieg haben wir aber auch irgendwie nicht, wobei wirklich ein Waffenstillstand kann man jetzt nun auch nicht sagen. Also dafür gibt es ja auch viel zu viele iranische Angriffe auf die Arabischen Emirate und so weiter und so fort. Also ist ein ganz seltsamer Zwischenzustand, den wir da momentan haben.
Man merkt es ja auch in der Berichterstattung von Leuten, denen immer sehr viel zu diesen Themen eingefallen ist, werden Artikel immer kürzer, Ferienzeiten immer länger, Und die Äußerung, ich stehe da wie der Ochs vom Berg, immer häufiger. Das heißt, nicht nur wir rätseln, was das alles eigentlich soll, sondern Leute mit wesentlich besseren Kontakten in die Administration, die jahrzehntelang über den Nahen Osten, die US-Außenpolitik berichtet haben, denen fällt auch immer weniger ein. Oder geht es nicht auch so, dass du immer kürzere Artikel liest, in denen auch immer redundanter dasselbe steht? Nämlich, was soll das eigentlich alles?
Ja, beziehungsweise steht man halt immer wieder verblüfft darauf, was für Ideen Trump halt dann wieder kommt. Also können da cool vielleicht kurz noch darauf eingehen. Du warst ja so nett und hast uns einen Videobeitrag zu dieser Frage geschickt. Wie gerade wieder mal alles schlecht gewesen ist, hat Trump ja wieder die neue tolle, ist er auf den tollen Gedanken gekommen, jetzt einen neuen Sündenbock dafür zu finden, warum alles nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Nämlich die Kurden. Er behauptet, die Kurden hätten ihn im Wesentlichen betrogen. Er habe ihnen Waffen gegeben, aber die hätten die sozusagen eingesackelt, anstatt an wen auch immer weiterzugeben, wo sie halt letztlich hätten landen sollen. Wie gesagt, du hast uns ein Video dazu geschickt. Ich kann, werde den ZuseherInnen nur empfehlen, das anzuschauen, aber kannst du vielleicht nochmal kurz schildern, worum es da geht und was, auf was für Idee da Trump wiedergekommen ist?
Also es ist ja auch nur wieder ein Beispiel, ähnlich wie dieser Ahmadinejad-Beitrag, wie sinn- und planlos das alles ist. Es gab die Planung seitens Teile des amerikanischen und auch israelischen politischen, militärischen Establishments, sollte es zu einem Krieg mit dem Iran kommen, auf die Option zu setzen, bewaffnete Gruppen, Milizen von kurdischen Parteien und Organisationen, unter Umständen auch balutschischen, wir hatten da oft drüber gesprochen, sozusagen zu unterstützen, damit die in ihren Regionen ein Aufstand gegen das Regime unterstützen und dann als Sicherungskräfte leicht bewaffnet sozusagen ins Land einsickern. Diese Pläne sind in die Luft geflogen am Tag 3 des Krieges, als das an die Medien durchgestochen worden ist und dann so verrückte Meldungen kamen wie Kurden bereiten Bodenoffensive vor, als stimmten da 800.000 bestens bewaffnete Infanteriesoldaten rum. Ne? Dann gab es eine Woche diese große Diskussion, dann erklärte Trump, nee, er will nicht, dass die Kurden in den Iran gehen und so weiter. Dann war dieses Thema erstmal weg, die Folgen fatal für die iranisch-kurdischen Parteien, weil bis heute sie Ziele iranischer Angriffe sind. Also erst vor 4 Tagen gab es wieder einen Drohnenangriff auf ihre Basen in Irak-Kurdistan. Ne? So, Thema war aus den Medien. Dann plötzlich kommt, ja, also die armen Iraner können ja ohne Waffen keinen Aufstand machen. Deshalb wollten wir sie bewaffnen, die Zivilisten, was auch völlig verrückt ist und bestenfalls in einem Massaker endet. Aber die Kurden haben die Waffen für sich. Also die Kurden sind schuld, dass die Erklärung von Tag 1 des Krieges, liebe Iraner, wir bomben das Regime weg und geben den Iran sozusagen euch in die Hände, nicht funktioniert hat. Was nicht nur dazu führte, dass A, sämtliche kurdische Parteien gesagt hat, wir haben diese Waffen nie bekommen, sondern hochrangige US-Militärs dem irakisch-kurdischen Nachrichtenmagazin Rudau anonym erklärt haben, das ist kompletter Quatsch. Diese Waffen sind A, nie ausgeliefert worden und B, gab es nie einen Plan, irgendwelche iranischen Zivilisten zu bewaffnen. Was alleine auch schon wieder vom militärischen Gesichtspunkt der reine Wahnsinn ist. Also wie sollen nicht ausgebildete Zivilisten mit irgendwelchen Waffen gegen hochprofessionelle, brutale Milizen wie die Revolutionsgardisten oder die Basijis irgendeine Chance haben? Das ist das Rezept für Massenmord, sonst überhaupt nichts. Ne?
Man reibt sich die Augen und denkt sich, das kann eigentlich alles gar nicht wahr sein.
Und vor allen Dingen, was die nachfolgenden Konsequenzen aus diesem ganzen Geschwätz sind, iranisch-kurdische Parteien distanzieren sich inzwischen komplett davon und sagen, wir sind neutral in diesem Konflikt, das ist nicht unser Krieg. In irakisch-Kurdistan und in syrisch-Kurdistan sagt man sich, was ist das? Also nicht nur, dass wir nicht unterstützt wurden von den USA, jetzt stehen wir plötzlich ja noch als die Sündenböcke da. Also wir überlegen uns in Zukunft auch nochmal, wie unsere Kooperation mit den US-Amerikanern aussieht. Und der zweite für das US-Militär extrem wichtige Standort ist irakisch-Kurdistan. Die Amerikaner haben den Rest Irak zurückgezogen, der de facto ja unter indirekter iranischer Kontrolle oder Einflussnahme steht. Das heißt, die große Militärbasis in Erbil, die enorm wichtig ist in jeder Auseinandersetzung mit dem Iran Und solche Äußerungen sind jetzt auch nicht gerade dazu geeignet, das Vertrauen kurdischer Parteien extrem zu stärken. Ne?
Ein anderes Thema, das fast schon in Vergessenheit geraten ist, ist die Situation im Iran selber. Also es wird ja jetzt immer so getan, der Iran sitzt mit der Straße von Hormuz am längeren Ast und der kann die lange sperren und jetzt das Regime sitzt fest im Sattel und so weiter. Also die Möglichkeit, dass dieses Regime vielleicht doch nicht so fest im Sattel sitzt, wie das jetzt immer behauptet wird, die scheint völlig außer Blick geraten zu sein. Dabei ist ja die Situation im Iran schlimmer, als sie je gewesen ist. Die ökonomische Situation ist verheerend. Es gibt keinerlei Aussicht darauf, wie ein Wiederaufbau oder irgendetwas finanziert oder organisiert werden soll. Und dazu kommt ja noch, dass es dem Regime gelungen ist, wenn man das so nennen möchte, de facto Iran von der Welt abzukoppeln, eben durch diese Internetblockade, die jetzt auch schon monatelang anhält. Kannst du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung schildern, wie läuft das momentan? Du hast ja gute Kontakte auch im Iran gehabt. Gibt's die jetzt noch? Erreichst du die? Deine Freunde, deine Bekannten? Kriegst du überhaupt irgendwelche Meldungen aus dem Iran?
Ganz rudimentär. Lass uns nicht über Internet-Blackout sprechen. Ich würde einfach von Internet-Apartheid sprechen. Einfach weil es jetzt die weißen SIM-Cards gibt. Insofern passt der Begriff Apartheid ganz gut. Das Regime hat das normale Internet gesperrt und gibt für relativ viel Geld auch SIM-Karten aus, mit denen man ins Internet kommt. Man muss allerdings, um an diese SIM-Karten zu kommen, entweder eine Geschichte von Regimetreuheit vorweisen können oder bestätigen, dass man nichts gegen das Regime irgendwo postet. Das wird kontrolliert und wenn man das tut, wird einem die SIM-Karte wieder gesperrt. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung und vor allen Dingen die Leute, die potenziell diejenigen wären, die das Regime stürzen könnten, wenn überhaupt, sind vom Internet abgeschnitten. Die Anhänger des Regimes, Leute, die Geld haben, weil das Iran ist wahnsinnig korrupt, das heißt, für mehrere hundert Dollar lassen sich diese SIM-Karten dann kaufen oder inzwischen, ne, haben Zugang zum Internet. Und das beeinflusst natürlich jetzt die Außenwahrnehmung, weil selbst die Leute, die ich kenne, würden nie mehr auf irgendeinem zugänglichen Social-Media-Kanal irgendwas gegen das Regime posten, aus Angst, dass sie dann ihre SIM-Karte verlieren. Also bekommen wir in Social-Media hauptsächlich Informationen von weißen SIM-Cards, also von Regimeanhängern. Und das ist eine extrem perfide Konstruktion, die jetzt über 3 Monate anhält und wo das Regime schon klar gemacht hat, es will das beibehalten. Das heißt, sollte das Regime an der Macht bleiben, wird ähnlich wie in China der Iran vermutlich mittelfristig vom World Wide Web abgekoppelt und dann wird es eben ein Iran Wide Web geben mit ganz klaren Zugangspunkten nach außen. Was eine doppelte Katastrophe ist, weil natürlich Iraner jetzt viel weniger Informationen von außen erhalten, sondern nur noch von ihrem regimetreuen Medien. Das heißt, das Bild, das Iraner etwa von diesem Krieg haben, ja, ist ein ganz anderes, als wir von dem Krieg haben. Also im Iran selbst hat man den Eindruck, das Regime gewinnt und so weiter und so fort. Und wir außerhalb bekommen immer weniger Informationen, wie es wirklich ist. Das heißt, das Regime profitiert von diesem Blackout politisch in doppelter Hinsicht. Ökonomisch ist das natürlich eine absolute Katastrophe, weil auch unglaublich viele kleinere Firmen und so weiter völlig wie wir alle von Internet abhängig sind, um ihre Produkte zu vertreiben, Ärzte sind davon abhängig. Da unterschied sich der Iran jetzt nicht sonderlich von anderen Ländern. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was bei uns es bedeuten würde, man hätte seit 3 Monaten keine Möglichkeit mehr, einen Arzttermin online auszumachen, ein Buch zu bestellen. Firmen können ihre Sachen nicht mehr vertreiben. Also das schlägt noch einmal ganz massiv in diese ökonomische Abwärtsspirale, die im Iran momentan eh überall herrscht. Ja, so. Aber darüber wird kaum noch berichtet. Der Wert des Rials gegenüber dem Dollar hat sich seit Beginn des Jahres halbiert nochmal. Also ist fast bei 2 Millionen jetzt. Ne? Ich hatte es ja bei unserem letzten Gespräch gesagt, einer der Auslöser für die Massenproteste im Januar war die Millionengrenze vom Dollar zum Rial. Das hat sich jetzt nochmal verschlimmert. Leute konnten früher mit ihren Gehältern 2 Wochen leben. Jetzt hört man, sie können noch 1 Woche leben. Und dazu kommt diese völlige Unsicherheit. Was passiert eigentlich jetzt? Kommt der Krieg wieder? Bleibt das Regime? Ganz viele Leute hatten eben auch gehofft, das wird ein kurzer, heftiger Krieg und dann stürzt das Regime. So. Jetzt ist die psychologische Situation ökonomischer Verfall, immer größere Probleme, einfach schlicht und ergreifend die tägliche Subsistenz zu sichern. Völlige Unsicherheit, was die nächsten Monate bringen. Plus die Vorstellung, ein Regime, das jetzt noch mehr von den Revolutionsgardisten und den Hardlinern kontrolliert wird, als es das vorher wurde, kommt qua Verhandlungen aus diesem Konflikt heraus und bleibt jetzt Monate, Jahre an der Macht, ohne dass sozusagen noch diese Hoffnung besteht, eines Tages reicht's den Amerikanern, ja, und sie sozusagen stürzen das. Weil diese Vorstellung ist weg, die hat viele am Leben gehalten. Oder da, sagen wir es anders, viele dazu veranlasst, im Iran zu bleiben. Weil das, wir hatten darüber gesprochen, ist natürlich jetzt auch eine Riesendiskussion. Will ich in so einem Land bleiben? Will ich, dass meine Kinder in einem solchen Land aufwachsen? Oder ist es nicht jetzt der Zeitpunkt, langsam darüber nachzudenken, zu gehen?
Dazu kommt noch ein Punkt, der in der Diskussion auch oft übersehen wird, diese Abkoppelung oder Ausschaltung oder extreme Begrenzung des Internets hat natürlich auch eine psychologische Funktion auf die iranische Bevölkerung und da kommen diese ja vermehrten Hinrichtungen von Regimegegnern ins Spiel. Es gibt ja vereinzelt Berichte darüber, dass eben jetzt auch speziell seit dem Waffenstillstand das Regime wieder dazu übergegangen ist, vermehrt eben Regimegegner hinzurichten, zu exekutieren. Aber darüber, also das weiß zwar auf der einen Seite jeder, gleichzeitig gibt es aber keine verlässlichen Informationen oder keine, also nicht die üblichen Nachrichtenverbreitungen über Internet, über Social Media und so weiter, was halt einfach auch so ein diffuses Klima der Angst erzeugt, unter dem die Bevölkerung da steht.
Das immer schon geherrscht hat, aber das natürlich jetzt nochmal schlimmer geworden ist, weil einfach die könnte wahrscheinlich auch mit chinesischer und russischer Hilfe die Kontrolle von dissidenten Internetquellen zugenommen hat. Also die Starlink, es gab ja eine Verteilung von Starlink, wie heißen die Dinger? Modem ist das falsche Wort, mir fällt es gerade nicht ein. Also das zum Beispiel wird getrackt. Wer das hat, wird verfolgt. Dasselbe ist jetzt eben möglich mit diesem neuen sozusagen alternativen Internet, das Regime aufbaut. Und generell müssen wir einfach, so tragisch das ist, feststellen, der Trigger, der Auslöser eigentlich für diesen Krieg waren die Massenproteste im Januar, bei denen mehrere 10.000 Menschen brutalst hingemetzelt wurden. Auch brutaler als in all den Aufständen zuvor. Damals erklärte Trump, liebe Iraner, Hilfe ist auf dem Weg. Der Effekt nach 3 Monaten Krieg, Frieden, Waffenstillstand ist, niemand redet mehr über die Menschen im Iran. Die sind weg. Also, während im Januar die Situation der Menschen im Iran die Medien dominiert hat, also die Bilder von Protesten, Berichte über ökonomischen Verfall, Repression, Verfolgung. Das war ja den ganzen Januar über das zentrale Thema überhaupt. Und wegen angeblich wurde dieser Krieg ja auch deshalb geführt. Darüber redet heute niemand mehr. Es geht nur noch um Straße und Hormuz und bestenfalls Atomprogramm und Raketen. Und die Iraner selbst sind aus dem Blick geraten und erscheinen, ähnlich wie die Kurden, als die eigentlich Schuldigen. Weil warum haben sie denn das Regime nicht gestürzt? Unterstützen sie das Regime ja doch? Und so weiter und so fort. Also diese völlig falsch geplante Krieg hat den Effekt, dass heute kaum noch jemand glaubt, wenn Exil-Iranerinnen oder Exil-Iraner oder Stimmen aus dem Iran selbst sagen, 70-80% der Bevölkerung lehnen dieses Regime ab und hatten gehofft, dass 2026 das letzte Jahr von der Islamischen Republik Iran ist. Und das hat natürlich auch fatale und verheerende Folgen für die Zukunft.
Ja, und dann gibt's noch die, also diesen wirklich absurden Effekt. Also nach Kriegsbeginn waren ja die üblichen Regime-Apologeten im Westen ein bisschen ruhig, zumindest eine Zeit lang. Aber auch die kriechen jetzt wieder aus ihren Löchern. Also in Foreign Affairs, einer hierinen ostpolitischen Zeitschrift aus den USA, gibt es jetzt allen Ernstes einen Artikel, in dem irgendjemand behauptet, jetzt sei der Moment für einen Regime, einen Reformer aus den Kreisen des Regimes, unter dem sich dann die Bevölkerung versammeln würde gegen die Revolutionsgarden. Also auf solche Gedanken muss man auch erstmal kommen.
Ja, und auf der anderen Seite stehen natürlich, das sollten wir, da wir ja nun zwischen Österreich und Deutschland hier kommunizieren, die Appeasement-Politik der Europäer, die ja durchaus eine der Ursachen auch ist für dieses enorme Erstarken des iranischen Regimes in den letzten 20 Jahren und die wir immer, ich denke, mit völlig richtigen Argumenten heftig kritisiert haben, wirkt vor diesem ganzen Hintergrund fast vernünftig. Und das ist auch noch ein Problem. Also dasselbe gilt für Obamas Atomabkommen und Ähnliches. Also das wird momentan alles ja durchaus als erfolgreiche Diplomatie und Alternative zu dem, was jetzt ist, auch in amerikanischen Medien verkauft. Und letztlich erscheint diese ganze Diplomatie, die zu keinem Ergebnis geführt hat, als die vernünftigere Haltung gegenüber diesem iranischen Regime. Und die Grundfrage, die man immer wieder betonen muss, ist nicht das Uran, nicht die Raketen sind das Problem, das Regime ist das Problem. Das heißt, das Regime muss weg, was man seit 30 Jahren sagt. Das Diskutieren über 400, 600 Kilogramm Uran und wie hoch es angereichert ist und so weiter, ist ein Herumdoktern an Symptomen. Man hatte im Januar kurz mal gedacht, dass die Erkenntnis, dieses Regime muss weg, sich durchgesetzt hat. Und jetzt ist genau, selbst in den USA, von Regime Change keine Rede mehr, außer man sagt, wenn der Sohn des großen Revolutionsführers jetzt im Krankenhaus der neue Revolutionsführer ist oder Ahmadinejad oder irgendeiner von diesen Gruselgestalten, das ist Regime Change, dann möchte ich aber den Begriff des Regime Change nochmal extrem stark machen gegen dieses Gerede heute, weil da ging es wirklich immer um was komplett anderes. Und über Fragen von Demokratie, Zukunft, Partizipation, Veränderungen von Systemen. Niemand redet auch mehr über die Grundlagen des Systems der Islamischen Republik. Also den ganzen Islamismus, Dschihadismus, was hat die Islamische Republik alles für einen Schaden im Nahen Osten und weltweit eingeredet? Man redet nur noch selten darüber, dass die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen in Europa nochmal erhöht werden muss, weil wir wissen, alle iranische Revolutionsgardisten arbeiten zum Teil mit hochkriminellen Organisationen in Europa zusammen, um hier Anschläge durchzuführen, stärken wieder dschihadistische Organisationen. Das alles ist ja Teil dieses Systems und dieses Regimes und nicht ein Problem von Hormus, Uran oder Raketen.
Ja, das haben Sie jetzt in den letzten Tagen auch gerade nochmal verstärkt. Das wurde gestern, vorgestern aus Revolutionsgardistenkreisen die Meldung ventiliert, so eine Art Drohung. Also wenn die Amerikaner und Israelis auf die Idee kommen sollten, diesen Krieg wieder zu beginnen, dann wird unser Gegenschlag sich nicht auf die Region beschränken, sondern weit darüber hinausgreifen. Also das ist ja zumindest auch implizit kann man gar nicht sagen, auch eine relativ explizite Drohung darin, eben den Krieg beispielsweise in europäische Städte zu tragen, in Form von Anschlägen, in Form von Mordanschlägen
und Ähnlichem. Und da müsste man vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, die Anschläge etwa in London, die mit die schlimmsten antisemitischen Anschläge gewesen, die es in den letzten Monaten trotz der ansteigenden antisemitischen Anschläge überall in Europa gegeben hat, sind relativ schnell auf den Iran zurückgeführt worden. Jetzt zahlen für diese Politik nicht nur die Menschen im Iran den Preis, sondern Juden, die sich überlegen, gehe ich am Samstag in die Synagoge oder in mein Gemeindezentrum, überlegen sich das momentan, und das weiß ich von jüdischen Freunden und Bekannten, dreimal, ob sie das tun. Ja? Also auch die zahlen in Europa gerade den Preis für diese Politik. Und ein Ziel, ein erklärtes Ziel, und das muss man einfach nochmal wirklich betonen, war, jede Art von Verständigung mit dem Iran, mit diesem Regime auch, liegt auf der Grundlage, dass der Iran seine Proxys, also Hezbollah, Hamas, Houthis, irakische Milizen etc. aufhört zu unterstützen. Darüber redet auch niemand mehr. Und aufhört, der größte Sponsor von Staatsterrorismus, also der größte staatsterroristische Sponsor auf dieser Welt zu sein. Das kann man auf der Seite des US State Departments durchlesen. So, das waren mal Grundlagen, Minimalforderungen. Die sind alle vom Tisch. Die Israelis betonen immer noch, es geht um diese Proxy-Miliz natürlich auch aus israelischem Interesse. Aber über die Frage dieser weltweite Terrorismus, der ja eine Blutspur von Buenos Aires über unterschiedliche Orte gezogen hat, über den redet niemand mehr. Das heißt, der Iran kommt da momentan gerade auch in seinem internationalen Standing relativ gut raus. Und das ist eine Katastrophe.
Vielleicht noch ein Wort zum Atomprogramm, das ja schon auch einer der Anlässe für den Krieg gewesen ist. Auch da gab es in letzter Zeit Artikel, wo man sich nur die Augen gerieben hat. Da hat die New York Times, glaube ich, war das behauptet, unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, dass durch diesen Krieg das Atomprogramm überhaupt nicht nennenswert zurückgeworfen worden sei. Auch das ist eine Meldung. Da fragt man sich, wie das zustande kommen kann. Also es gibt ja mittlerweile auch von dem Institute for Science and International Security, einem Think Tank in Washington, die mit die besten Experten sind, was das iranische Atomprogramm betrifft, gibt es jetzt mittlerweile auch einen Bericht, der einfach auf Basis von Satellitenbildern ausgewertet hat, welche Anlagen jetzt bombardiert wurden und wie dort die Schäden aussehen. Und die sagen, es ist für sie völlig unnachvollziehbar, wie man zu so einem Urteil kommt. Die sagen also, allein aus dem, was wir da sehen können, durch kommerzielle Satellitenaufnahmen, muss man feststellen, ist dieses Atomprogramm zumindest jahrelang zurückgeworfen worden. Also wie man da behaupten kann, das habe kaum nennenswerte Effekte auf das Atomprogramm gehabt, ist also für diese Experten völlig unnachvollziehbar und schleierhaft. Das sollte man auch nochmal erwähnen, weil das auch relativ in den Hintergrund gerückt ist.
Wir alle wissen, was das Ziel dieses Atomprogramms war und die Logik, wirklich Sanktionen, Luftschläge, alles in Kauf zu nehmen, um dieses Atomprogramm weiterzuführen. Wenn der Iran gesagt hätte vor 20 Jahren, wir verzichten auf unser Atomprogramm, gäbe es heute diese Sanktionen nicht, keinen Krieg und so weiter und so fort. Das ist das eine. Ich denke, das andere ist die Straße von Hormuz. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, der Iran hat sein neues Atomprogramm entdeckt, nämlich die Sperrung der Straße von Hormuz, weil die Sperrung der Straße von Hormuz keine existenzielle Bedrohung von Israel ist, maximal eine existenzielle Bedrohung von Autofahrern. Aber ab jetzt ist ja jede zukünftige Auseinandersetzung mit dem Iran immer auch eine um die Frage, was machen wir eigentlich mit dieser wichtigen Straße von Hormuz? Also, der Iran hat festgestellt, wir können die relativ schnell und relativ billig sperren. So. Und das, und solange in Teheran ein Regime sitzt, das diese Fähigkeiten besitzt, kommt sozusagen eine neue Karte ins Spiel, die vorher immer nur in irgendwelchen theoretischen, strategischen Planungen existiert hat. Also wie können wir verhindern und was passiert, wenn? Wir wissen jetzt, was passiert, wenn. Und das weiß auch Teheran. Und das andere ist, ich möchte nochmal den Punkt betonen, bei Atomprogrammen geht es erstmal um das Know-how. Also wenn man das einmal gemacht hat, kann man das auch wieder machen. Das ist, denke ich, ein zentraler Punkt. Und es geht um den Willen. Also, es geht um den Willen, nehmen wir ganz hohe Opfer in Kauf, um zur Atommacht zu werden. Das hat der Iran in der Vergangenheit getan, das wissen wir, oder? Also nach diesem Krieg wird unter Umständen strategisch die Überlegung kommen, sollte dieses Regime nicht gestürzt werden. Jetzt geht es nicht mehr nur um unser Ziel, der will nicht um Israels, sondern wenn wir wie Nordkorea zur Atommacht oder Pakistan zur Atommacht werden, haben wir ein Abschreckungspotenzial, das uns vor weiteren Kriegen schützt. Also, wenn dieses Regime an der Macht bleibt und irgendein murksiger Atomdeal entsteht, von dem man eh weiß, der wird unterlaufen und so weiter, weil der Wille auf der iranischen Seite nicht besteht, diesen Atomdeal zu erfüllen, besteht die Gefahr, denke ich eher, dass man in ein Atomprogramm noch mehr investiert, weil es jetzt diese Doppelfunktion hat.
ich sehe das ein wenig anders. Also die eine Sache ist, falls Sie das wieder aufnehmen wollten, sagt zumindest eben, wie ich schon erwähnt habe, das von mir zitierte Institute for Science and International Security, sagen, das iranische Regime verfügt momentan über keinerlei Anlagen mehr, mit denen Uran angereichert werden kann. Und das ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Bombe. Also ohne hochangereichertes, waffenfähiges Uran gibt es keine Atombombe, oder zumindest nicht auf diesem Weg, sagen wir es mal so. Und das können sie jetzt momentan einfach nicht mehr. Die Anlagen, die es gegeben hat, sind alle bombardiert worden und sind nicht mehr funktionsfähig. Und die andere Sache ist, also du sagst, wenn das Know-how mal da ist, dann kann man das nicht mehr beseitigen. Jein. Also ich meine, es gibt immer den schönen Sprung, it's not rocket science, aber in dem Fall doch, das ist es. Also für ein Atomprogramm braucht man tatsächlich die atomwissenschaftlichen Experten, die das können. Und da kursieren zwar keine Namen, aber wiederum laut dieser Studie über die jüngsten Bombardierungen und so weiter, da steht ja auch drinnen, dass offenkundig die Israelis auch wieder eine Reihe von Wissenschaftlern oder Experten aus diesem Atomprogramm eliminiert haben im Zuge des Krieges. Und das sind, also das Know-how existiert ja nicht in der freien Luft sozusagen, sondern man braucht die Köpfe dazu. Und da haben die Israelis offenkundig einiges getan, um die zurückzudrängen. Und vor allem in so einem geheimen Programm, wie das iranische Atomwaffenprogramm ist, kommt es natürlich auch extrem auf die Erfahrung der involvierten Leute an, die zum Teil seit Jahrzehnten in diesem Atomprogramm involviert sind. Das heißt, es ist jede Menge institutionelles Know-how verloren gegangen, das nicht so leicht, mir nichts hier nichts wiederherzustellen ist. Also so gesehen sehe ich das.
Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Also ich hoffe, du hast recht, und zumindest hat dieser Krieg dazu geführt, dass das iranische Atomprogramm um Jahre, hoffentlich Jahrzehnte zurückgeworfen ist. Ich tendiere dazu, bei einem Regime wie dem Iran immer vom Schlimmstmöglichen auszugehen, einfach weil die Erklärung und die Bedrohung im Prinzip eines zweiten Holocaust so deutlich waren. Also Ahmadinejad ist da ja nur ein Beispiel von gewesen, dass ich einfach historisch aus der Verantwortung oder dem neuen kategorischen Imperativ von Adorno denke, man muss immer in diesem Fall vom Allerschlimmsten ausgehen.
Ja, also was deren Motive betrifft, zweifle ich auch daran nicht. Aber wie gesagt, also so wie es jetzt ausschaut, haben sie dazu schlicht und ergreifend nicht mehr das auf die erforderlichen Möglichkeiten, zumindest auf absehbare Zeit. Aber ja, wer weiß. Jedenfalls auch ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion weitgehend aus dem Blick geraten ist. Lass uns zum Abschluss zu, sage ich jetzt mal, deiner Lieblingsrubrik kommen, dem Blick in die Kristallkugel. Wir haben vor einem Monat das letzte Mal gesprochen. Keine Ahnung, ob du dir damals die Situation so vorgestellt hast, wie wir es jetzt haben. Schauen wir einen Monat voraus. Was glaubst du, passiert jetzt? Also gibt es irgendeine Chance, dass diese Verhandlungen zu irgendwas führen? Wird der Krieg wieder losgehen? Worauf würdest du momentan wetten, wenn du wetten müsstest?
Ich würde nicht wetten. Wenn du mir jetzt die Pistole auf die Stirn setzen würdest, es ist wie vor einem Monat schon, es ist unvoraussehbar, weil einfach also mit der amerikanischen Außenpolitik im Moment ist Kritik oder Prognosen basieren auf dem Versuch, die Interessen und Motivation von Handelnden zu verstehen. Ich verstehe, zunehmend ist es mir nicht möglich, die Interessen dieser US-Administration zu verstehen. Das heißt, sie handeln erratisch letztlich, ne? Also aus momentanen Stimmungen, da hat der Emir von Katar angerufen, dann habe ich das nicht gemacht und dieses, und er hat Pakistan angerufen, das ist keine Strategie. So. Ich würde als Zukunftsprognose sagen, solange es keine kohärente Strategie gibt, was man eigentlich will, sondern nur eine Fülle von Ad-hoc-Reaktionen auf taktische Herausforderungen, ja, wird sich letztlich auch nichts ändern. Wird das Ganze Show bleiben, beziehungsweise dieses viel Rauch um wenig Feuer, was wir momentan haben, oder aber eben die absurde Situation, ja, du hast das vorhin sehr schön gesagt, also in der klassischen Kriegstheorie gilt, entweder ist Frieden oder es ist Krieg. Es gibt nichts dazwischen. Also der Waffenstillstand ist eigentlich ein Teil des Krieges. Und Waffenstillstand kann dafür genutzt werden, den Kriegszustand in einen Friedenszustand durch einen Friedensschluss zu transformieren. Das war so klassische Idee von Krieg, ne? Aber zunehmend entstehen überall diese Zwischenzustände, die weder das eine noch das andere sind. Das ist ja nicht nur im Iran, das ist ja eigentlich das Naturell des asymmetrischen Krieges. Das ist ja im Libanon mit der Hezbollah oder in Gaza mit der Hamas nichts anderes. Das sind ja auch angeblich Waffenstillstände und jeden Tag kommt es zu Gefechten. Das heißt, man nennt einen Zwischenzustand jetzt einfach Waffenstillstand. Aber dieser Waffenstillstand ist nicht Waffenstillstand im Sinne, sagen wir mal, des Ersten Weltkrieges, der Waffenstillstand von 1918, ja, der ganz das einzige Ziel hatte, dass das Deutsche Reich dann kapituliert und es zu einem Friedensschluss kommt. Sondern dieser Waffenstillstand ist eigentlich ein Low-Intensity Warfare. Also, ne, so. Also sind wir in einer Situation, der Frage ist, ist dieser Zwischenzustand jetzt ein Low-Intensity Warfare oder ein High-Intensity Warfare? Und damit verliert der Begriff des Waffenstillstands seinen Sinn. Also zumindest wie er traditionell benutzt wurde. Und zugleich verlieren die Begriffe Krieg und Frieden ihren Sinn. Das heißt, wir befinden uns damit global in so einer Situation, die man eigentlich nur aus diesen asymmetrischen Guerillakriegen kennt. Also wo dann mal zwei Jahre lang Regierung und Guerilla de facto nicht miteinander kämpfen und dann kämpfen sie wieder miteinander, aber die zugrunde liegenden Probleme werden aus der Welt geschafft. Und das drückt sich, wenn ich das so sage, letztlich auch in diesem Wort Deal aus, den ich echt nicht mehr hören kann. Also ich weiß nicht, kannst du das Wort Deal noch hören? So, das ist der Deal. Also Trumps Deals sind immer irgendwas, was die Ursachen und Gründe in keinster Weise adressiert und letztlich oberflächlich so einen Schwebezustand herstellt, den man dann als großen Friedensschluss bezeichnet. Und jeder weiß, irgendwann geht zwischen Kambodscha und Thailand und mit Iran und im Kongo geht das einfach wieder weiter, weil keiner irgendeinen der letztlich Ursachen für diese Konflikte noch adressiert oder versucht zu lösen.
Ja, also wäre jetzt... würde ziemlich in Verlegenheit kommen, wenn mir einer dieser famosen Deals einfallen sollte, der tatsächlich irgendwas erreicht hatte oder der nicht sowieso sich binnen kürzester Zeit als heiße Luft herausgestellt hat.
Diese Waffenstillstände in Syrien, also weil Syrien halte ich ja immer noch, damit das auch nochmal zur Sprache kommt sozusagen, das ist der Sündenfall. Also diese Entwicklung in Syrien. Ne? Und letzten Artikel nochmal über die Geschichte des Syrien-Konflikts geschrieben. Ich glaube, es hat insgesamt über 400 Deals und Waffenstillstände zwischen Rebellen und Assad in Syrien gegeben, von denen 80% keine 72 Stunden gehalten haben. Und jeder von denen wurde in den Medien als großer Waffenstillstand. Und jetzt kommt, und das hat UN vermittelt und Arabische Liga und Russland und ich weiß nicht was. Ne? Und letztlich dieser Murks, dieser komischen, nicht existenten Waffenstillstände im syrischen Bürgerkrieg hat sich in einer gewissen Hinsicht globalisiert.
Ja, also wenn man in der alles, ich meine, es ist keine Situation, die dazu angetan ist, Witze zu machen, aber wenn man Witze machen würde, müsste man sagen, das Einzige, was im Fall Iran noch fehlt, ist, dass Kofi Annan zum UN-Sondervermittler zwischen USA und dem Iran ernannt wird. Das wäre noch sozusagen das i-Tüpfelchen auf der
Jetzt frage ich dich noch auf deine Wette zum Schluss, was prognostizierst du für die nächsten 4 Wochen?
Ich sehe auf amerikanischer Seite keinen Willen, tatsächlich den Krieg wieder aufzunehmen. Und ich sehe auf iranischer Seite keine Veranlassung, irgendwelche Kompromisse zu schließen. Deswegen wird das irgendwie so ein, schätze ich mal, auf absehbare Zeit so eine Art eingefrorener Konflikt mit einzelnen Spitzen bleiben. Aber jetzt großartige Bewegung sehe ich momentan in keine Richtung. Vielleicht irre ich mich, was die militärischen Planungen der Amerikaner betrifft, aber es scheint mir bei Trump nun wirklich nicht so zu sein, als ob der jetzt mal von diesen rhetorischen Drohungen abgesehen wirklich ein großes Interesse daran hätte, die Bombardierung wieder aufzunehmen, zumal ihm seine Militärs ja wohl auch, denke ich, in ruhigeren Stunden erklären werden, ja, was sollen wir denn noch tun, was sollen wir denn erreichen, was wir nicht schon haben. So gesehen, aber mir geht's eh nicht, also viel Geld würde ich darauf auch nicht wetten. So viel ist klar. Gut, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder für uns, lieber Thomas. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle wie immer an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, falls Sie wie soll man das sagen, nach diesem Gespräch genauso ahnungslos sind wie wir, ja. Und zumindest Ihnen einige Aspekte davon plausibel erscheinen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie einen Daumen hoch da, kommentieren Sie auf YouTube oder auf anderen Kanälen. Und ansonsten, ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten MenaWatch Talk. Auf Wiedersehen.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.